Ich glaube, wenn man so weitergeht, das hätte auch ein, ich sag mal,
Herzinfarkt
oder ein Schlagerl sein können, wenn das potenziert ist. Also da habe ich dieses Symptom und dieses sogenannte Burnout und den Hörsturz ja durchaus als Lektion dankbar angenommen.
Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Hallo, herzlich willkommen bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Alle abrufbar, und das sind jetzt mittlerweile schon einige, nämlich 31 an der Zahl, abrufbar, wo es Podcasts gibt. Heute im neuen Jahr freue ich mich sehr, dass wir wieder einen prominenten Gast gewinnen konnten, dass er bei uns zu Gast ist und mit uns übers Hören spricht. Und das ist niemand geringer als Viktor Gernot. Hallo.
Freut mich. Danke für die Einladung.
Deine Zeit schenkst. Du bist Sänger, Kabarettist, du bist Entertainer, Schauspieler, also ich würde sagen ein Tausendsasser.
Danke.
Ja. Machst sehr viel. Ja. Und bist auf der Bühne zu Hause.
Absolut. Bin mit voller Hingabe und voller Begeisterung nach wie vor in der darstellenden Kunst. Mhm. Und mischt das so durch. Immer musikalisches, kabarettistisches.
Und du brauchst auch diese Mischung. Aber über das wollen wir gleich reden, weil ja. Ich habe nämlich die erste Frage, muss immer sein, weil es ja bei den Hörgesprächen ums Hören geht.
Bitte.
Du bist einer, der auf der Bühne zu Hause ist, die Interaktion mit dem Publikum auch braucht. Also du hörst, wenn gelacht wird, du hörst, wenn gehüstelt wird, ja, oder wenn es unruhig wird. Das gehört auch dazu. Was bedeutet Hören für dich auf der Bühne? Du könntest ja deinen Job gar nicht ausüben, wenn du nicht hören könntest, oder?
Das ist immens wichtig. Wenn es also jetzt Inhalte sowohl musikalisch als auch literarisch kommunizieren in erster Linie über die Audiowahrnehmung, mhm. Und eben die Interaktion kann ich nur durchführen oder ich kann nur reagieren, wenn ich das aktiv mitbekomme. Und da gibt es ja die sogenannten Monitore auf der Bühne, weil das ist ja normalerweise je größer, desto mehr elektronische Verstärkung brauchst du, um dich verständlich zu machen. Und da musst du dann auch die Kontrolle haben, um dich selbst hören. Und da sind dann die Monitorboxen am Boden. Oder es gibt das sogenannte In-Ear. Da hast du dann mehr oder weniger Kopfhörer im Ohr. Und da bekommst du vom Tontechniker einen Mix. In erster Linie von dir selbst oder von der Musik. Im besten Fall dann auch vom Publikum. Also ich habe, dieses In-Ear ist weit verbreitet, ist eigentlich eine tolle Sache. Ich bin damit nie zurechtgekommen, weil ich so interaktiv bin in meinen Dingen, dass ich ganz viel vom Publikum brauche und natürlich das hören will und nicht irgendwie mit zwei Mikrofonen aufgenommen und dazu gemischt. Drum ist das ganz wichtig. Und ja, hören ist da nicht alles, aber ein sehr großer Teil des Bühnenberufs.
Du könntest ohne Hören einfach nicht.
Ich könnte ohne Hören nicht.
Nämlich nichts, weder schauspielen noch singen.
Schreiben könnte man.
Ja.
Aber ja.
Aber Songs schreiben geht dann auch schon wieder schwieriger wahrscheinlich.
Ganz schwierig, weil ich nicht diesen theoretischen Unterbau wie ein Herr Beethoven habe. Das wird ganz schwer.
Aus das Lachen, wenn man einen Gag macht, muss man das Publikum lachen.
Das ist ja das
oder?
Beste.
Das ist doch das Beste. Das ist ja, ein bisschen Balsam für
die Applaus, Seele. Der Applaus ist was Unglaubliches.
Ja.
Das ist ja auch etwas sehr Emotionalisierendes und Bewegendes. Und Lachen natürlich, wenn du Pointen erzeugst, verkaufst, wenn du Geschichten erzählst und diese Reaktion oder vielleicht auch mal bei einer kleinen Empörung oder sowas, ein kurzer Lacher, ein aufschreiender Lacher, ein Kichern und ich meine auch manchmal ein Lächeln hören zu können.
Echt?
Ja.
Das motiviert ja auch, oder? Da ist man gleich besser drauf.
Unbedingt.
Oder? Weil man ist nicht jeden Abend gleich gut drauf.
Da gibt's so eine verstehen Sie Spaßgeschichte, da haben Sie, glaube ich, den Harpe Kerkeling in Deutschland mal, da haben Sie das Publikum gebrieft und der hat seinen Comedy-Akt da gemacht und daneben ist einer gestanden und dem Publikum gesagt, jetzt nicht lachen. Oh, und die haben bei den allerunmöglichsten Augenblicken haben sie gelacht. Und immer, wenn er gewohnt war, so, ich mache jetzt die Pointe, war nichts unten. Und der ist
verfallen.
In Echtzeit verfallen dort und hat dann, glaube ich, abgebrochen nach ein paar Minuten. Und dann haben sie das eh aufgelöst. Und er war echt sauer. Verständlich.
Ja, aber wenn du dich in seine Rolle reinversetzt, das muss ja schlimm gewesen sein,
oder? Das muss furchtbar sein.
Es reagiert niemand.
Das muss
niemand.
Furchtbar sein, wenn du ein Programm schon ein bisschen spielst, dann hast du auch ein bisschen Vertrauen in deine Geschichte und in deine Witze, in deine Pointen. Und dann machst du was und denkst dir so, serviere ich jetzt schön und da habe ich bislang sehr schöne Erfahrungen gemacht. Und dann ist gar wenig oder gar nichts und denkst dir, heute ist es anders, heute müssen wir was anderes machen.
Ist es dir schon so ergangen, dass du Probleme hattest? Mit dem Publikum, dass das Publikum nicht so reagiert hat auf die Gags, vielleicht am Anfang eines Programms?
Ich behaupte, das Publikum ist nicht immer unterschiedlich. Du hast, gibt's immer verschiedene kollektive Stimmungen und dann einfach die individuelle Zusammensetzung eines Publikums und jeder Abend ist anders und ab und zu
auch spannend.
Muss man sie ein bisschen intensiver, wie man jetzt immer so neudeutsch sagt, dort abholen, wo sie gerade sind. Muss man am Anfang ein bisschen mehr einsetzen. Aber ich habe da durchaus auch ein Credo und eine Behauptung, die ich vor mich hertrage, wo ich sage, ich bin gekommen, um für Sie, für euch zu spielen. Sie haben sich Karten organisiert, Sie haben sich den Abend freigehalten, um mit mir einen Abend zu verbringen. Ich will, dass der gelingt. Ich will alles tun, dass wir ein gemeinsames Ritual haben, wo wir alle nachher rausgehen und sagen, Glas, hat sie auszahlt, schön, dass wir uns den Abend freigenommen haben. Und da setze ich alles dafür ein. Wenn das dann nicht gelingt, dann kann ich mir zumindest sagen, ich habe alles versucht.
Ist das auch abhängig, wie groß der Saal ist? Ich stelle mir vor, wenn das jetzt wirklich, und du spielst in großen Häusern, ja, ist das ein Unterschied, als ob man jetzt zum Beispiel in einem kleinen spielt mit, weiß nicht, 300 Leuten? Ist das ein Unterschied für euch Künstler?
Durchaus. Also ich behaupte, es gibt einfach eine spürbare Summe an Energien von Menschen. Und du, wenn du da 150 und 200 Leute hast, was wunderbar ist, wenn du Kabarett spielst, dann ist das ein bisschen leichter zu bespielen von deinem energetischen Aufwand, von der Dynamik her, als ein größeres Haus. Du bekommst aber dann auch ein bisschen mehr zurück. Also jetzt ein kollektiver Lacher von 1000 Leuten hat natürlich einen anderen Schub wie in einem schönen kleinen Kellertheater. Hat alles seinen Charme und seine Berechtigung. Aber ja, ich belasse es aber dann auch so. Irgendwie so vierstellig muss es für mich nicht sein. Das ist ein unglaublicher Luxus dann. Aber jetzt so Kabarett in einer Arena oder sowas oder
in der Stadthalle.
Ja, aber ich meine, der hat auch die Erzählweise. Der lässt sich ja ganz viel Zeit. Und der reitende Herold ist schon auf der Seite, er sagt, es kommt jetzt der Witz, die Pointe. Und er lacht schon an. Also wer da nicht weiß, dass er jetzt lachen muss, braucht eine fachärztliche Untersuchung.
Vielleicht ist es oben sogar eingeblendet. Ja, was weiß man? Ich weiß es ja nicht. Ne? Es ist nur auffallend in diesen riesigen Arenen, wo der auftritt.
Also ich glaube jetzt so generell mit österreichischem Kabarett, mit dieser Erzählweise, wo ja sehr oft so ein bisschen intimer erzählt worden ist, geht das gar nicht in so einem großen, so ein großer Rahmen braucht, pam, pam. Das hat der Mario Bartmeister drauf. Ich glaube, ich könnte es nicht so. Aber bei mir kommen auch nicht 80.000 Leute in ein Stadion.
Na, wer weiß, vielleicht
nicht. Nein, ist kein Ziel, dankeschön.
Aber wenn wir Resümee ziehen, also du musst das Publikum spüren, um auch besser zu sein?
Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil dieses Rituals einer Aufführung. Das muss so sein. Ja. Und ich bin auch kein Tragöde. Ist nicht mein erstes Ziel, dass die da unten ins Weinen und ins Jammertal eintauchen. Das interessiert mich ja nicht. Das ist eine andere Reaktion dann. Nein, mit von mir aus klatschen und mitsingen bei musikalischen Dingen, wenn es mal ins Beschwingtere geht. Oder einfach das Lachen, Applaus, das ist das Brot, der Lohn des Künstlers. Ist ein sehr wichtiger Teil. Also wir nehmen Geld auch gerne. Aber
ja, klar. Du hast viel gearbeitet, sehr, sehr viel gearbeitet. Mhm. 300 Auftritte oder so im Jahr, stimmt das?
Früher mal, ja.
Kabarettabende, natürlich Musical-Auftritte, früher, ganz, ja, ganz viele, ja, Verpflichtungen, die eben da waren, daneben Dreharbeiten. Irgendwann kam der Punkt, wo es nicht mehr ging. Mhm. Burnout, Hörsturz. Kann ich da ein paar so Schlagwörter?
Ja, Burnout und Hörsturz sind zwei treffende Schlagwörter.
War dann, da konnte der Körper nicht mehr. 2010,
ja, stimmt das? Ja, ich habe 2010, ja, Ende 2010, habe ich ein deutliches Signal meines Körpers erfahren.
Was ist da passiert?
Ich bin mit der Band auf der Bühne gestanden, im Cabaret Simple, und habe eine lange Saison gehabt. Mhm. Und war auch, also wenn man es vorher noch nicht gehabt hat, so einen akuten Erschöpfungszustand, dann weiß man ja noch nicht, wie sich das dann anspürt, aber die Zeichen waren da. Also ich war einfach wirklich, wie sagt man, angeschlagen, angenockt. Mhm. Und habe dann ein Lied gesungen, und dann war es so, wie wenn jemand, der noch größer ist als ich und zwei große, große Hände hat, mir so auf die Ohren klatscht. Also es war so richtiger, ja, das ist, glaube ich, so ein, man nimmt so einen kleinen Infarkt im Gehörgang wahr, und dann ist sofort ein heftiger Schwindel ist dann dazugekommen. Ich bin da dann abgegangen von der Bühne, habe dann zum Schlagzeug gesagt, spiel's weiter, und habe mich dann draußen in der Garderobe hingelegt, und dann hat mich Backstage gefragt, ob ich möchte, dass die Rettung, hat mir gesagt, ja, gute Idee, und habe dann ein Wochenende im Spital verbracht, wo man dann so, ich habe auch nicht gewusst, was ich habe, und die haben auch nicht gewusst, was ich habe. Da habe ich dann blöderweise noch gesagt, dass ich Privatpatient bin. Da haben sie mir dann in jedes Loch hineingeschaut, das mir der liebe Herrgott geschenkt hat. Und habe mich in jede Röhre geschoben und jede Untersuchung gemacht, um dann am Schluss zu sagen, es ist wahrscheinlich psychosomatisch. Und interessanterweise mit dem Gehörsturz, ich bin ja wahrlich kein medizinischer Spezialist, aber soweit ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob die wissen, ob das im Gehirn stattfindet oder ob das im Gehörgang stattfindet.
Im Innenohr, ne?
Ich weiß gar nicht, ich war da auch mal dann bei einem Arzt, und der gesagt, wir wissen nicht genau, was da passiert. Wenn ich wäre, würde ich mich jetzt zwei Wochen ins Spital legen und mir eine Infusion geben lassen und eine Ruhe geben mit Cortison. Mhm. Und ich habe dann auch Ruhe gegeben und habe keine Cortison Infusion genommen.
Hört man da gar nichts, oder wie ist das? Hört man da gar nichts mehr, oh, seit, ja, diesem Schlag?
Oh ja, oh ja. Aber es war einfach so klassisch. Die höheren Frequenzen waren einfach so gekappt. Mhm. Es war, wie wenn man dann einen dicken, fetten Samtvorhang vor den Ohren hätte. Wow. Einfach deutlich, deutlich schlechter
hören. So wie nach einem Popkonzert, wenn es wirklich, ja, so AC/DC, ja, oder so, keine Ahnung, wo es, ja, wirklich zur Sache geht.
Ja, 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 ja. Also ich kann mich erinnern, so in den 80ern war ich einmal beim Gary Moore in der Stadthalle, in seiner Hardrocker-Zeit noch. Und das war das, glaube ich, das Lauteste, was ich jemals gehört habe. Und ich war damals selig als junger Mann und bin mit richtigem Doppelpfiff dann rausgegangen. Also das war richtig so, das war dann Gott sei Dank weg. Und ich habe Gott sei Dank, ich habe keinen Tinnitus. Es ist in Musikerkreisen weit, weit verbreitet. Bei mir in der Band sind auch zwei Freunde, zwei Kollegen von mir, die einfach diesen Dauerton im Ohr haben und je nach den Belastungen oder Herausforderungen, die dir das Leben stellt, ist das halt mehr oder weniger einfach ein belastender Teil deines Lebens.
Ganz schlimm.
Ja, also ja, aber Gehörsturz habe ich dann eben auch mitbekommen bei Freunden und Bekannten. Freundinnen, Bekanntinnen.
Dankeschön fürs Gendern.
dass das sehr oft ein Signal ist für so einen Erschöpfungszustand, für einen Burnout.
Wie lange hat es dann gedauert? Wann ging es dir wieder besser? Wann hast du wieder halbwegs gehört?
Ja, das ist dann so, das mit dem Hören ist dann so langsam wieder gekommen. Ich habe jetzt keinen aktuellen Stand. Ich habe jetzt schon eine Weile keine Untersuchung mehr gemacht, weil ich ganz gut so zurechtkomme, wie ich da unterwegs bin. Ich bin sicher, dass mir oben schon einiges fehlt. Erstens mal, weil ich ein 57-jähriger Mann bin, und zweitens, weil ich einfach diese Geschichte habe und auch mein Leben lang. Ich bin über 1000 Mal auf Musicalbühnen gestanden, wo es saulaut ist auf der Bühne. Ich habe hunderte Konzerte mit Big Bands und mit Band. Ich bin kein Rocker, aber es ist auch bei einem Jazz-Gig laut auf der Bühne. Also das sind schon, glaube ich, Belastungen für ein Gehör, die außergewöhnlich sind. Ja. Das mit dem Zustand verbessern, ich habe mir dann 2 Monate Auszeit nehmen können und habe dann mit einer stark verringerten Häufigkeit und Frequenz weitergespielt. Dann mit dem Nier habe ich damals gemeinsam eine Tour gehabt, der war auch sehr unterstützend in diesen Zeiten, weil da ist dann, das sind dann auch so Hand in Hand dann so ein bisschen Angststörungen dazukommen, so Versagensängste, depressive.
Weil du nicht mehr auf die Bühne konntest?
Oder? Nein, das war, glaube ich, einfach so eine multifaktorelle Genese. Das mit dem Hörsturz war sicherlich, weil ich einfach zu viel getan hatte. Und da waren auch einige Ereignisse davor, einige Streitereien, eine Klagsdrohung irgendwo um Geld herumgestritten.
Okay.
Das war einfach eine bescheidene Zeit. Und das war dann so der Klimax. Da war dann so der. Ich weiß nicht, wer das war, aber irgendjemand hat mal mit 2 flachen Händen bam,
so auf die Ohren gehauen. Erleben möchte ich es nicht.
Ja.
Okay, du hast das Leben dann schon komplett geändert.
Ja.
2 Monate finde ich fast kurz.
Ja, ich habe dann ein Jahr danach, wo ich dann gestalten konnte, wieder den neuen Spielplan, habe ich dann 7 Monate Auszeit genommen. Ich habe dann so eine Art Sabbatical, wie man neudeutsch sagt, genommen. Und das war aber damals auch eine Phase, wo ich mir nicht sicher war, ob ich zurückkomme oder ob ich zurückkommen kann, ob ich es mir weiter zutrauen werde.
Weil man dann unsicher wird und sich das nicht mehr zutraut? Oder
natürlich,
warum?
Natürlich, ich bin jahrzehntelang durchs Leben gegangen wie ein Büffel, unbesiegbar.
Und unkaputtbar, oder?
Unkaputtbar. Ich habe mich großen Herausforderungen gestellt. Ich habe mich sehr belastet. Ich habe wahnsinnig viel gemacht, verschiedene Dinge. Ich habe viel lernen müssen, ich habe viel proben müssen, ich habe viel Verantwortung gehabt für meine Band, für Ensembles, für die Theater, wo ich spiele. Das habe ich alles gerne auf mich genommen, eben auch im Glauben. Ich bin Clark Kent und habe meine Brille auf und wenn es sein muss, dann reiße ich den Anzug runter und drunter ist das Superman-Kostüm. Und das war ich bin da auch überaus gelehrig und auch dankbar dafür, dass mir das so widerfahren ist. Das ist eine sehr gute Lektion. Also,
jetzt im Nachhinein dankbar, dass das damals
durchaus,
so passiert ist?
Durchaus. Ich glaube, wenn man so weitergeht, das hätte auch ein, ich sag mal,
Herzinfarkt
oder ein Schlagerl sein können, wenn das potenziert ist. Also da habe ich dieses Symptom und dieses sogenannte Burnout und den Hörsturz ja durchaus als Lektion dankbar angenommen.
Mhm. Ist aber schon deine Schwachstelle, die Ohren. Dürfte deine Schwachstelle sein?
Also offensichtlich, ja, offensichtlich. Also mein Körper hat mir das Signal über meine Ohren geschickt, der Hundianer.
Du handelst jetzt anders, du machst viel weniger Auftritte.
Ich mache weniger Auftritte.
Du hast reduziert, glaube ich, um 2 Drittel,
ja,
oder? Kann man sagen, von 300
ja.
Abend auf 100 und damit ging es
besser.
Was
noch immer viel ist, aber
ja, ist immer noch viel. Gab es einen Rückfall? Gab es irgendetwas, wo du merkst, bis hier und nicht weiter?
Es gab so Angstzustände, aber das war dann jetzt in Verbindung mit ja. Ich habe dann danach einfach dann auch längere Jahre Therapie gemacht und das sind Zustände, die ich kenne, die zu mir gehören und ich habe mich arrangiert damit, ja. Und wenn ich bemerke, dass mich da jetzt das Spiel oder mein Beruf mich in Gefahr bringen, mich so sehr zu belasten, dann bin ich da auch durchaus bereit, da einfach zu sagen, okay, dann reduziere ich weiter oder wieder eine Pause oder es geht auch um den Zugang, die Bereitschaft oder die Einsicht zu haben, eine Pause machen ist okay, schwach sein ist okay, krank sein ist okay.
Sich Hilfe holen
ist
auch okay.
Sich Hilfe holen ist durchaus gangbar.
Gutes tun.
Ist okay.
Ja, das muss man auch lernen. Gerade bei uns in Österreich ist das noch so verpönt, noch so schwierig.
Ja, natürlich.
Und nicht eben, viele können drüber reden, deshalb danke, dass wir drüber
gerne
reden dürfen, muss ich ehrlich sagen.
Sehr gerne.
Wie ist denn das Umfeld damit umgegangen?
Ich eigentlich sehr gut. Ich war eben damals in einer Spielzeit mit dem Michael Niavarani, der durchaus auch Erschöpfungszustände und depressive Episoden kennt in seinem Leben. Der war sehr verständnisvoll. Meine Managerin, die damals auch meine Lebenspartnerin war, die Susanne Ministorfer, hat auch versucht, mir quasi alles aus dem Weg zu räumen, was beruflich als Belastung auf mich zukommt oder zugekommen wäre und ist. Und Familie und Freunde, da war viel Verständnis da. Also,
man nimmt sich wieder Zeit für den anderen, gell? Ich glaube, ja. Das tut der Seele dann auch irgendwie gut.
Ja, es ist auch, also ich hab damals, sage ich auch, die Natur zurückbekommen, weil ich bin am Land aufgewachsen und war lange Jahre zwischen 1984 und 2015 ein Wiener. Und ich habe wirklich einige Jahre gehabt, ich hab durchaus immer viel Sport betrieben, aber Sport hat bei mir geheißen, dass ich in der Halle oder im freien Tennis spiele.
Und schwimmen,
mhm. Ja. Aber jetzt so, als Kind war ich wahnsinnig viel im Wald und draußen und ich war als Erwachsener dann überhaupt nicht viel draußen.
Ja, du warst immer auf der Bühne.
Ich war immer auf der Bühne und dann habe ich gesagt, wie jetzt, ja, gehen wir Tourenski. Sag ich, die Menschheit hat eine Million Jahre gebraucht, um Lifte und Helikopter zu erfinden. Warum soll ich jetzt neben der Piste drauf gehen, am Berg? So viel Zeit habe ich nicht in meinem Leben. Und ich gehe nach wie vor nicht Tourenski, aber ich bin in dieser ohne es da jetzt schmälern zu wollen, in meiner schwächeren Phase meiner Energie und meines Lebens, bin ich sehr viel dann in den Wald gegangen und sehr viel draußen gewesen und habe das wieder wunderbar gefunden. Und das ist auch jetzt etwas, wenn ich weiß, es geht so ein bisschen ans Limit, dann das pustet das Hirn optimal aus. Irgendwie so 2-3 Stunden durch den Wald, vielleicht auch halbwegs ziellos, irgendwie schon wissen, wie man zurückkommt, aber einfach mal drauf losgehen, ist großartige Therapie.
Und die Ruhe auch, dieses Nichts hören, oder? Ich stelle mir vor, dass dein Abend jeden Abend laut, ja, turbulent, anstrengend auch,
also
sein kann.
Ich bin 2015 aufs Land gezogen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Haus bezogen. Bei den ersten 50 Jahren meines Lebens war ich in Wohnungen des Elternhaus, war eine Wohnung und in Wien auch immer Wohnungen von kleineren auf ein bisschen größer, bis mit dem Geschäft ein bisschen besser gegangen ist. Und dann auf einmal 2015, wow, ein Haus am Land, ein Dorfrand. Und ich weiß nicht, wenn ich da wo gespielt habe und dann meistens nächtens heimgekommen bin, dann habe ich die Tür meines Tourwagens geöffnet und dann bin ich sehr oft minutenlang einfach da gesessen und habe mich daran erfreut, dass ich da nichts höre.
Toll.
Weil Wien ist einfach, du kannst in Wien zu keiner Stunde das Fenster aufmachen, wo nicht irgendein Audiomüll dich unaufgefordert da anfällt. Und da draußen am Land, und dann hörst du halt im Sommer eine Grille oder eine Zikade, oder du hörst ein Käuzchen oder einen Hund bellen in ein paar Grundstücke weiter. Und das sind alles Dinge, die habe ich fasziniert an und wahrgenommen.
Also dieses intakte Gehör nach so einem Erlebnis, wie du das gehabt hast, auf der Bühne, monatelang, ja, das muss schon toll sein, dass man es wieder hören kann. Also ich stelle mir vor, das intakte Gehör weißt du jetzt noch mehr zu schätzen als,
ja,
vorher, glaube ich.
Ja, ja. Na, absolut. Und man kriegt ja dann so, ich sage jetzt mal Kollegen, aber so internationale Stars, die ein paar Jahre älter sind als ich. Der Phil Collins hört ja, glaube ich, fast nichts mehr.
Der saß am Schlagzeug.
Ja, und da gibt's einige Weltstars, ja, die irgendwie, ja, dann sagen, ich kann gar nicht mehr auf Tour gehen, weil ich höre das nicht,
Haben auch einige Cochlea-Implantat. Was ganz spannend ist, wenn man teilweise Cochlea-Implantat, also ein CI-Träger ist oder vollständig ertaubte Menschen, können mit diesem neuen Hörsystem wieder Konzerte anschauen, Musik machen. Mhm. Und das ist das Spannende, dass man alles wieder machen kann. Mhm. Und das ist schon ein Wunder der Technik. Und es war jetzt von Medell dieses Sound-Sensation, dieses riesige Konzert von 6. bis 8. Oktober, abrufbar auf der Medell-Homepage. Und da ist zum Beispiel aufgetreten Conchita Wurst mit einem Cochlea-Implantat-Sänger, 12 Jahre alt.
Ja.
Der hat mit 4 und mit 7 Jahren ein Cochlea-Implantat eingesetzt bekommen und hat gesungen Rising Like a Phoenix.
Wow.
Mit Conchita Wurst. Das war Gänsehaut. Gänsehaut-Moment. Also das gibt's abzurufen auf medell.com. Du gibst immer 100%.
Ja. Ich kann es nicht anders, ich will es auch nicht anders.
Es geht gar nicht anders, oder? Das ist in einem drinnen oder nicht?
Ja, also ich, also Auftreten, Darsteller, die Kunst, dieses Rituale des Theaterabends. Ich kenn das nicht anders. Das ist Vollgas. Mhm. Also das ist mit Vollgas meine ich auch, wenn dein Abend ist und es sagt jemand nachher, man hat gesehen, du hast auch Spaß gehabt und es hat so spontan und so leicht gewirkt, dann bin ich über diese Wahrnehmung sehr dankbar, weil das ist natürlich ein hohes Ziel und ein hoher Anspruch, dass das Ganze spontan, leicht und locker wirkt. Nur kann ich versichern, ich habe durchaus eine Riesenfreude an meinem Beruf, aber leicht ist das nie. Das ist immer ein hochkonzentrierter Aggregatzustand. Da haut's da die Hormone, ich kann sie nicht benamsen, aber da schüttest du aus diversesten Drüsen Dinge aus, da muss man am Grasplatz viel Geld ausgeben, um irgendeinen Surrogat dafür zu bekommen. Und ja, das ist auch, man schwitzt, man hat einen erhöhten Puls, man ist eingeschaltet. Aber das ist auch etwas, das da wird man, glaube ich, auch, man wird, glaube ich, wirklich süchtig danach.
Und du machst es jetzt schon wirklich lange. Hast du noch Lampenfieber eigentlich, wenn du immer auf die Bühne gehst?
Immer noch? Immer.
Echt?
Immer. Wird auch nicht besser, wird eher schlimmer, ja. Kann ich mich erinnern, der Nirvarani und ich durften ja den Peter Alexander in dessen letzten Jahren zu öfteren besuchen und haben mal gefragt, was er am meisten vermisst. Und er hat gesagt, jetzt, wo er dann im Ruhestand war, sagt er, er vermisst eigentlich gar nichts, weil er hat über 50 Jahre gearbeitet und hat das sehr ernst genommen und jetzt möchte er seinen Ruhestand genauso ernst nehmen. Und er sagt, es ist mit dem Lampenfieber immer schlimmer geworden. Er hat wirklich gedacht, er fällt tot um. Und der Peter Alexander, die wir ihn noch kennen und erleben durften, hat gewirkt wie der souveränste und selbstverständlichste Alleskönner. Und der hat die Hosen voll gehabt.
Lustig. Gibt's was gleich? Habt ihr beide den Namen geändert, ne?
Ja. Ja.
Ja. Peter Alexander war ja Peter Alexander Neumeier.
Mhm. Und ich habe den Jedlitschka hab ich abgegeben.
Weil es passiert ist einfach über die Jahre? Nein. Ist passiert?
Also ich habe 1989 am Ende meines Studiums beim ORF eine Hauptabendsendung moderieren dürfen. Sie hat Zapperlot geheißen, ganz ja mit 23, 24 damals. Und da hat der Unterhaltungschef damals gesagt, mit Jedlitschka können Sie keine Hauptabendsendung moderieren. Lassen Sie da was einfallen. Und dann habe ich mir dann den Gernot behalten wollen. Und dann habe ich auch damals parallel schon Les Miserables gespielt im Reimann-Theater. Das literarische Vorbild ist ja da die Elenden von Victor Hugo. Dann habe ich den Victor genommen, der siegreiche Speerkämpfer. Ja. Und dann irgendwann habe ich den Namen angenommen, weil es im EU-Recht keinen rechtlichen Eintrag für einen Künstlernamen gibt. Das hat es früher gegeben, wie Österreich noch nicht Teil der EU war. Da ist in meinem Reisepass gestanden Gernot Jedlitschka, Künstlername Viktor Gernot. Das geht nicht mehr. Und dann habe ich kurz überlegt und habe mir gedacht, ich arbeite jetzt seit fast 10 Jahren mit dem Namen, ich unterschreibe meine Verträge, ich erkläre meine Steuer, ich buche Flüge und Zimmer.
Aus Unterrichter Gernot.
Und ich liebe meine Familie und ich liebe den Namen Jedlitschka, aber ich habe zu oft auf die Frage, wie schreibt man das? Julius, Emil, Dora, Ludwig, Ida, Cäsar, Konrad, Anton. Am Cäsar ist ein Hatschek. Was ist ein Hatschek? Ja, doch, erst sicher.
Lass es mich. Okay, wie war die Freundschaft, Peter Alexander? Ich muss sagen, ich habe mich immer sehr gefreut auf die Weihnachtsshow.
Ich hab,
das muss ein Perfektionist gewesen sein.
Ich habe ihn kennenlernen dürfen, weil ich einige Jahre, so von den späten 80ern bis, glaube ich, zu seiner letzten Show, 93 oder 94, das war, habe ich bei den Musikaufnahmen für die Fernsehshow, für die große, im Studio Chöre einsingen dürfen.
Oh.
Und der Peter war ja, der war ja von Anfang bis zum Schluss bei den Aufnahmen auch dabei, weil er geübt hat. Der hat das irgendwann,
aber immer dabei.
Der hat es gleich zu Beginn eingesungen und hat dann war dabei, wenn die Geigen synchronisiert haben, wann die Bläser, wenn die internationalen Stars gekommen sind. Mhm. Und ich habe da immer im Chor singen dürfen. Da hat man, war auch jemand, der, glaube ich, jeden begrüßt hat und die Hand geschüttelt hat und zwischendurch hat er seine seine Jazz-Songs gespielt am Klavier, war ja die Schlagersachen, die er so gespielt hat, war ja eigentlich gar nicht so seine Musik.
Aber wie habt ihr euch kennengelernt? Okay, ja, damals ja, in den 80ern.
Da,
aber
ja, und seine Privatsekretärin und die da ein bisschen auf ihn aufgepasst hat nach dem Tod seiner Frau, die Frau Svatosch, ist eine langjährige Freundin von mir und auch nah mit dem Michael Nirvarani. Und wir haben, über sie haben wir dem Peter 2004, 2005, wie wir gefühlsecht gemacht haben, das Duo, haben wir den Peter zur Premiere eingeladen und dann haben wir einen handgeschriebenen Brief bekommen, wo er sich entschuldigt hat, dass er nicht mehr in die Öffentlichkeit geht und dass er uns ein toi 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 wünscht und dass er das bedauert, aber hin und her. Und dann hat der Nier war ganz ehrlich, weil er einen handgeschriebenen Brief von Peter gehabt hat und hat dann nach der Premiere das jedem gezeigt, auch in der Bar, wo wir nachher waren. Und da war dann, wie es der Teufel will, der Neffe der Haushälterin von Peter Alexander.
Okay, ja.
Dann hat der plötzlich, glaube ich, um 5:30 in der Früh, hat der Nier dann leicht mit einem leichten Damenspitzel die Haushälterin von Peter angerufen und gesagt, das ist der Michael Nirvarani, ich liebe den Herrn Alexander, bitte kann ich ihn sprechen? Und ich sage, der schläft. Hat dann zwei Stunden später angerufen und der Peter hat dann später erzählt, er hat ein paar Fragen stellen müssen, um sicher zu sein, dass da kein Wahnsinniger dran ist, sondern nur ein gut gelaunter Michael Nirvarani. Und das Resultat war, dass wir dann zum Essen eingeladen worden sind in seine Villa und wir haben dann im Laufe der Jahre bis zu seinem Tod immer wieder mal gemeinsam Mittag gegessen, ein bisschen musiziert mit ihm, Anekdoten erzählt. Ein sehr, sehr wertschätzender, sehr höflicher Gentleman der alten Schule. Ja, sehr gut informiert gewesen, also hat viel Nachrichten geschaut, viel Fernsehen geschaut, hat gewusst, was wir alle machen und hat uns, also wir haben immer gesagt, wir gehen zu einem Opa, den wir nicht haben. Und es war eine große Ehre und wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut. Und wie das letzte Mal, wo wir einander hätten treffen sollen, hätte so ein Adventkränzchen sein sollen. Und da hat er uns dann angerufen und hat gesagt, es soll ihm nicht böse sein. Das war dann 6 Wochen vor seinem Tod. Er fühlt sich nicht so gut. Und dann hat er gesagt, den legendären Satz, ich bin nicht in der Midlife-Crisis, ich bin in meiner Endlife-Crisis, hat er gesagt. Frohe Weihnachten. Und das war das Letzte, wo wir Kontakt mit ihm gehabt haben. Aber für uns beide ein unglaubliches Geschenk und auch für meine ganze Karriere. Ich habe unzählige Stars und Vorbilder von mir kennenlernen dürfen und habe mit denen musizieren dürfen oder spielen dürfen. Ich will da jetzt niemanden vergessen, also da gibt es keine Vollzähligkeit, aber ich bin mit der Marianne Ment auf der Bühne gestanden. Ich habe mit dem Osman Kurti a little gesungen. Ich habe mit dem Kurt Sobotka in den Kammerspielen ein Stück gespielt. Lauter Stars, wo ich als Kind mit großen Augen irgendwie im Fernsehen auf der Bühne die bewundert oder ihnen zugesehen habe. Und das sind, wenn dann, keine Ahnung, Professor Otto Schenk dich anruft und dir zu einer Fernsehsendung gratuliert, das sind dann so Augenblicke, wo du denkst, boah, das ist,
wenn man das jemand, Kamera, das
ja, wenn man das jemand vor 40 Jahren gesagt hat, ich sage, ja, und sicher, und der Mond ist aus grünem Käse. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Herrlich.
Das ist schon schön.
Ja.
Aber du bist so everybody's darling. Ich glaube, oder nicht?
Wenn
das kommt
so ist,
schon rüber, wenn dass viele so ist, Kollegen ich mich wertschätzen, dich gern haben.
Ich versuche, ganz, ganz, ganz einfache Lebensmotto, das glaube ich eh viele Leute haben, ich versuche die Menschen so zu behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte. Grüß Gott, auf Wiedersehen, bitte, danke, sind für mich Selbstverständlichkeiten. Ich bin man hat mich gerne als Publikum bei Kolleginnen und Kollegen, weil ich amüsiere mich gerne. Wenn mir etwas nicht gefällt, bin ich wahrscheinlich ruhiger. Aber ich werde nie unhöflich sein. Und wenn mir etwas gefällt, dann bin ich voll dabei, dann lache ich. Und wenn Musik ist, dann bewege ich mich rhythmisch. Ich nenne es nicht Tanz, aber dann wiege ich mit. Ich liebe diesen Beruf, ich liebe dieses Ritual. Ich schaue den Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig gerne zu. Und ich glaube, das ernte ich auch. Ich bin auch dabei, was gibt es Neues? Setzt man, wenn neue Kolleginnen und Kollegen in unsere Panel da kommen, die setzt man immer neben mich.
Du bist Warum? Die Außenflanke rechts immer.
Ja, ne? Ja, lustig. Aber weil ich pass auf die Kids. Also die werden dann in willkommen geheißen, genommen, werden gefördert. Also ich bin kein Zerstörer und kein Herabwürdiger. Ich bin eher ein Anheber.
Sehr. Was sind die weiteren Projekte von dir? Was steht an in naher Zukunft?
Ich darf in diesem Jahr Früchte ernten, die ich im vergangenen Jahr gesät habe. Ich habe im Sommer 22 mit einem neuen Solo begonnen. Skifliegen, das darf ich weiterspielen. Der Nia und ich haben unseren Schlageranfall erfunden. Das ist ein Schlagerprogramm, wo wir uns auch vor Peter Alexander und Katharina Valente und vielen anderen verbeugen, mit drei großartigen Sängerinnen, Kolleginnen mit der Band. Ich darf mit Großwahrscheinlichkeit im Herbst noch einmal La Cage au Folle spielen, in der Volksoper mit Musical dem Joe Savage Musical wieder. Also es warten schöne Projekte auf mich. Mhm. Die Band wird wieder spielen. Also
Klopf. Es läuft. Aber bitte versprich mir, dass du deine Ohren wieder anschauen lässt, gell?
Ja.
Ich habe letztens eine Ärztin da gehabt, einmal im Jahr sollte man sich das ab 50 Mal anschauen lassen.
Gut. vor kurzem habe ich gedacht, ich habe Fieber und dann habe ich das da unter der Achsel gehabt und meine Lebensgefährtin sagt, hörst du das nicht? Sag ich, was? Das Piep. Oh ich Gott. Weil ich mitkomme. Da habe ich gesagt, nein, aber ich sehe es dann.
Also es schaut wer auf dich, das ist gut.
Ja.
Das ist auch wichtig. Viel Erfolg.
Danke höflichst.
Ein gutes Jahr.
Es wird schon schief gehen, wie man sagt in meiner Branche.
Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und so offen geplaudert hast.
Sehr gerne.
Danke vielmals. Danke Ihnen fürs Zuhören. Dankeschön. Passen Sie gut auf Ihre Ohren auf. Ganz wichtig. Ja. Und bis zum nächsten Mal bei den Hörgesprächen. Sinnvolles aus dem Leben. Wiedersehen.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Ich liebe das Vogelgezwitscher am frühen Morgen. Manchmal, wenn es mich das erste Mal aufwacht, kurzes, na geh, aber dann quillt die Liebe auf und ich höre ganz fasziniert zu, was sich die Vögel gegenseitig zu erzählen haben.
Welches ist Ihr Lieblingsgeräusch?
Lieblingsgeräusch ist das Geräusch, das ein Korken macht, der aus einer Weinflasche herausgezogen wird.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Hört einander zu. Das ist, das geht über den, über das Hören hinaus. Das ist ein aufeinander, das einander zuwenden, einander ansehen und eben das verstehen, was gesagt wird. Und da gibt's ja dann noch die Ebene drüber und die Ebene drunter. Hört einander zu.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Ganz bestimmt, weil ich glaube, der Weg in die darstellende Kunst wäre zumindest sehr, sehr erschwert gewesen. Und das Hören ist für mich ein sehr, 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 sehr wichtiger Sinn als Musiker, als Mensch, der so sehr reagiert auf Stimmen, auf Stimmung, auf die Geräusche, die Natur erzeugt. Ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen und ich würde es, kennend wie es ist zu hören, als unglaublichen Verlust wahrnehmen.